Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück, freue mich, dass Sie da sind, freue mich, dass ich wieder hier bin und begrüße Sie hochmotiviert, ja übermotiviert nach einem erholsamen, wunderschönen Rückflug aus Shanghai zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 5. September 2094. Die Kunst am frühen Morgen besteht ja auch darin, meine nicht enden wollenden Schachtelsätze dann doch irgendwo zu einem gelingenden und grammatikalisch überzeugenden Abschluss zu bringen. Das ist also auch eine Art von geistiger Frühgymnastik, die ich da auf mich nehme. Und ich bin Ihnen also zutiefst dankbar, dass Sie in offensichtlich so großer Zahl sich dem jeden Morgen auch immer wieder aussetzen mögen. Wir steuern ja auf die 300.000er Grenze zu bei den YouTube-Abonnenten. Ganz herzlichen Dank. Also helfen Sie uns, helfen Sie mir, diese neuerliche Schallmauer, nicht Brandmauer, diese Schallmauer noch zu überwinden. Gemeinsam schaffen wir das. Und wenn wir sagen, wir schaffen das, dann schaffen wir es auch. Wenn ein deutscher Politiker sagt, wenn ein Politiker überhaupt sagt, wir schaffen das, ja, dann muss sich bei Ihnen das qualifizierte demokratische Misstrauen regen. Dann ist Skepsis oberste Bürgerpflicht. Ich habe in meiner schweizerischen Sendung wieder etwas über China gesprochen. Ich bin nachhaltig bezaubert durch die Eindrücke, die ich in Shanghai gewinnen konnte. Ich war zum ersten Mal in China, deshalb verzeihen Sie, dass ich mich da von meiner qualifizierten Begeisterung, von meiner Leidenschaft vielleicht auch etwas davontragen lasse. Aber ich versuche Ihnen hier einfach ehrlich mein Empfinden wiederzugeben. Nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, da der politisch korrekten Inquisitionsbeflissenen, sondern ich horche in mich hinein und versuche aus diesem Resonanzkasten meines Hirns gewissermaßen das herauszutragen, was ich da zu finden glaube. Und ich finde dort wirklich sehr viel, ja, positive Energie, wenn ich an China denke. Denke ich an China, zucke ich nicht zusammen, habe ich nicht ein Unbehagen. Ich glaube, China ist eine riesige Chance für die Schweiz, für Deutschland, für Österreich, für die ganze Welt. Ich glaube nicht, aber das könnte man jetzt länger ausführen. Ich glaube nicht, dass die Chinesen auf einem Welteroberungstrip sind. Ich glaube nicht, dass der imperialistische Export ihrer politischen Vorstellungen, sozusagen das Sendungsbewusstsein, der Idealismus, der ja eher die europäischen Zivilisationen, die Amerikaner zu beflügeln und auch immer mal wieder in die Irre zu führen scheint, das haben die Chinesen nicht. Ich glaube, es gibt ganz andere Antriebskräfte in ihrer Geschichte. Und heute steht für die Chinesen, das ist jetzt ganz einfach, hier auf sozusagen aufs Essentielle eingedampft. Ich glaube, dass für China heute vor allem die zwei Dinge im Zentrum stehen. Erstens, die Regierung muss verhindern, dass dieses Land, das immer wieder auseinandergebrochen ist, dass es eben nicht auseinanderbricht. Das ist ja die chinesische Geschichte, ist ja so gesehen hochinteressant, wenn man das vergleicht mit der europäischen Geschichte. Wir hatten ja auch Phasen der Einigkeit, wenn man so will, das Römische Reich, das Reich Karls des Großen, aber nachher war fertig. Dann hat sich Europa ausdifferenziert, ausgekammert in unterschiedlichste Nationen, in unterschiedlichste Mikrozivilisationen, könnte man sagen, und die Versuche, die Bestrebungen, dieses Europa wieder zu einen, unter einem Banner, unter einem Feldzeichen. Das haben ja verschiedene versucht, die Spanier, die Franzosen, am Schluss auch die Deutschen, mit brutalem Gewalteinsatz. Es hat nicht funktioniert. In China haben sie eine ganz andere historische Erfahrung. Dort hat es diese Einigkeit auch schon gegeben, vor 2000 Jahren oder vor ja über 1000 Jahren ist ja da sozusagen die Urgründung schon Tatsache geworden mit erstaunlichen Kontinuitäten bis heute. Und dann ist das immer wieder mal auseinandergebrochen in der Geschichte, aber eben auch immer wieder zusammengekommen. Und wenn ich China richtig verstanden habe, wenn ich die Geschichte Chinas richtig verstanden habe, dann ist in den Augen der Chinesen ganz wichtig, sozusagen die Voraussetzung, dass sie der Regierung vertrauen, wenn es der Regierung gelingt, diese chinesische Zivilisation, diese jahrtausendealte Zivilisation, die eben auch starke zentrifugale Kräfte kennt, dass sie das zusammenhält. Wenn ihr das nicht gelingt, dann ist man in der Hölle, dann ist man in fürchterlichen Abgründen angekommen. Also die Herstellung der Einigkeit, der Harmonie, das Mandat des Himmels, wie es da in der chinesischen Geschichte geheißen hat, das ist der Auftrag der Regierung. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist die Voraussetzung, dass das gelingt, das Land zusammenzuhalten, muss es Wohlstand geben, braucht es eine wirtschaftliche Entwicklung. Und heute bedeutet wirtschaftliche Entwicklung, marktwirtschaftliche Entwicklung, Globalisierung, das bedeutet natürlich Anarchie, Freiheitsdrang, Unruhe. Und wie bringst du das zusammen? Stabilität, Zusammenhalt, aber gleichzeitig die Freiheit für die Wirtschaft. Das ist die ganz große Herausforderung, die die chinesische Regierung hat. Wie geht sie damit um? Übertreibt es die heutige Regierung jetzt wieder mit dem Zugriff der Macht von oben? Da gibt es Befürchtungen im Westen, die das so sehen. Ich bin da noch nicht so entschieden in der Beantwortung dieses Themas, aber ich bin da auch nicht der abschließende Experte. Eben gelingt es hier, die Balance zu finden, das Gleichgewicht zwischen staatlichem Machteinsatz und Freiheitsentfaltung, wie das in den letzten 40 Jahren ja erstaunlich und unglaublich segensreich passieren konnte. Vergessen wir nicht, auch das ist etwas, was viel zu kurz kommt in der Berichterstattung über China in unseren Medien. Vergessen wir auch nicht, dass die Chinesen nach der traumatisierenden Mao-Zeit, nach diesem fürchterlichen Höllenritt der Kulturrevolution, die ja bei uns noch naiv von einigen 68ern zum großen Vorbild erklärt wurde. Dabei war das ja ein gigantisches Verbrechen, was da Mao gemacht hat. Das war nicht eine Kulturrevolution. Das war eine große Säuberung, wo er die Jugend aufgehetzt hat gegen frühere Weggefährten mit dem Ziel, seine eigene Macht abzusichern. Nach dem Zusammenbruch, auch wirtschaftlich, dieses Mao-Regimes, ist ja dann dieser listige Deng Xiaoping gekommen. Deng Xiaoping, und was hat der gemacht? Das wird eben viel zu wenig gesehen. Der ist in den Westen gereist, nach Deutschland, hat Fabriken angeschaut, er ist in die Schweiz gekommen, er ist in die Vereinigten Staaten von Amerika gefahren, um zu lernen, um zu schauen, wie macht ihr das? Und das hat er übernommen. Also er ist nicht, wie wir das oft tun, wie das die westlichen Staaten oft tun, als Sendbote, sozusagen als imperialistischer Weltbeglücker und Prediger in den Westen gekommen, sondern um zu lernen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen im Westen, wir haben eine ganz andere politische Tradition, dass wir unsere Motive, und eines davon war ja die eben imperialistische, idealistische, nicht nur verdammen, da gab es auch positive, viele positive Aspekte, aber eben nicht nur positive Aspekte, aber dieses imperialistische Weltbeglückungssyndrom, ich glaube, das haben die Chinesen weniger, da sind andere Antriebskräfte am Wirken. Aber das gilt es herauszufinden, darüber gilt es zu diskutieren und die Weltwoche, das kann ich Ihnen versprechen, ist die Zeitung, wenn ich da etwas ins Konkurrenzumfeld blicke, ist die Zeitung, die sich diesen Fragen, darum heißt sie auch Weltwoche, weltoffene Weltwoche, die sich diesen Fragen mit größtmöglicher Offenheit stellt. Wir schreiben mit großen Herzen und wachen Augen. Das heißt, wir versuchen hier die unterschiedlichen Facetten schon wahrzunehmen. Was sie bei uns nicht haben, ist dieser herablassende, überhebliche Ton, was ich leider in vielen Medien heute beobachte, dass man eben das unsere Modell, das ja in vielerlei Hinsicht in der Krise steckt, dieses westliche Modell da zum internationalen Industriestandard erklärt. Ich bin nicht gegen den Westen, ich bin nicht gegen die Amerikaner oder gegen unsere westlichen Werte, aber ich sehe, dass die, die eben von diesen westlichen Werten zum Teil gar nicht diese westlichen Werte praktizieren, sie reden davon, aber sie meinen sich selbst. Heute erscheint übrigens die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche mit vielen auch internationalen Themen. die Sie sicherlich interessieren. Wir sind da mit einem Inland-Spezial-Fokus jetzt unterwegs in dieser Woche. Das ist vielleicht für Deutsche, für Österreicher nicht so interessant, aber in einer Hinsicht eben doch sehr interessant, weil es bei dieser Politikerin, das ist unsere Bundespräsidentin, um Fragen der NATO und der Europäischen Union geht. Wenn wir bei der Europäischen Union sind, lese ich hier im Daily Telegraph, it's almost over for Europe and only Keir Starmer has failed to notice. Europas größte Wirtschaften, Deutschland und Frankreich, sind in tiefen Schwierigkeiten und die Politiker haben keine Ahnung, einen Ausweg dazu offerieren. Ungeachtet dessen würde der britische Regierungschef Keir Starmer hier in diese Richtung gehen. Übrigens, meine Damen und Herren, ich würde den Zeitungen nichts glauben, wenn sie sagen, die Briten seien Brexit-müde. Also, ich rede mit so vielen Leuten, die sich regelmäßig in England befinden und alle sagen mir, also der Brexit, das ist gegessen. Und man ist übrigens auch in konservativen Kreisen, ist man voller Bewunderung für den damaligen Premier Boris Johnson, wie er diesen Brexit durchgesetzt hat. Und es gibt nicht wenige britische Konservative, die sich Johnson zurückwünschen. Ich habe Johnson damals für den Brexit gelobt, für seine Ukraine-Politik, die sehe ich kritischer. Das muss man vielleicht eher aus der britischen Perspektive sehen. Das ist eine andere als die schweizerische. Ist ja auch erlaubt, hier eine andere Sicht zu offerieren. Aber einfach der Tenor in den deutschen Medien, in den deutschsprachigen Medien, ja, dieser Brexit, das ist das allerletzte. Da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ein zweites Thema, was ich einfach hier einstiegshalber nochmal herausstreichen möchte, auch da, Sie erinnern sich, Donald Trump, der frühere Präsident, hatte gesagt, die letzten Wahlen in den USA, das sei ein Betrug gewesen, eine Wahlfälschung. Da haben ja die Medien ihn bei uns auf das also allerheftigste angegriffen, das sei die große Lüge, dieser Mussolini mit seinem Sturm zum Kapitol etc. etc. Man hat natürlich immer ausgeblendet, was er wirklich gesagt hat. Also hier total tendenziös die Berichterstattung gegen Trump. Es gab doch keine Wahlfälschung, keinen Wahlbetrug in Amerika. Auch da, meine Damen und Herren, seien Sie misstrauisch. Wenn wir jetzt hören, wie Unternehmer, zum Beispiel Mark Zuckerberg, ich habe das in dieser Sendung schon mal erwähnt, aber das muss man einfach in aller Deutlichkeit hier wirklich ins Zentrum stellen. Wenn ein Mark Zuckerberg sagt, wir konnten mit unseren sozialen Medien in Amerika nicht mehr ehrlich berichten über die Verstrickungen der Familie Biden in diese Ukraine-Korruption, in die Geschäftemacherei des Sohnes und der Einbezug des Vaters. Wenn auch in anderer Hinsicht Druck gemacht wurde, hier auf die Medien, von Seiten der Politik, im Wahlkampf wesentliche Informationen zu unterdrücken, meine Damen und Herren, dann können wir von Wahlbetrug sprechen. Weil eine Wahl kann nur dann regulär stattfinden, wenn Sie eine offene Information haben in einer Demokratie. Wenn Sie eine Informationspolitik haben, wie zwischen 1933 und 1945 im damaligen Nazi-Deutschland, dann kann von einer demokratischen Öffentlichkeit nicht die Rede sein. Dann werden eben die Leute manipuliert. Und bei uns werden die Leute heute durch die Medien leider, leider allzu oft manipuliert, weil die Medien sich da von diesem Herdentrieb oder eben manchmal vielleicht auch von politischen Direktiven leiten lassen. Nehmen Sie die Ukraine, nehmen Sie die Klimadebatte, nehmen Sie die Corona-Debatte, nehmen Sie die China-Debatte. Da sind wir doch sozusagen umtost von Stalin-Orgeln der Propaganda. Um Himmels Willen, diese Metaphern schon früh am Morgen. Die Stalin-Orgeln der Propaganda. Ja, es sind Stalin-Orgeln der Propaganda, die bei uns eben auch donnern. Und das müssen wir uns immer wieder selbstkritisch vor Augen führen, bevor wir uns da aufblustern und mit dem Zeigefinger auf die Russen auf die Russen da hinweisen. Nun, ich möchte gleich auch eine positive Nachricht bringen zum Einstieg. Es ändert sich ja jetzt etwas in der Berichterstattung. Ich muss ja schon staunen. Nach den Erfolgen der AfD in Thüringen und ich sage jetzt auch den unermüdlichen Bestrebungen und Anstrengungen der Weltwoche, diese Entmonsterung der AfD zu betreiben, die Entdämonisierung der AfD zu betreiben. Das machen wir nämlich hier. Ich bin ein Entdämonisierer, ich bin ein Teufelsaustreiber. Ich bin sozusagen ein Exorzist der Mediendämonologie. Und wir haben das ganz gezielt und bewusst gemacht, Spaß beiseite jetzt, ganz gezielt und bewusst gemacht, diese Debatte zu versachlichen. Und dazu gehört, dass man aufhört, einen Björn Höcke zum Nazi zu erklären. Wenn man einen Björn Höcke politisch gerecht werden will, und wenn man seinen Job ernst macht als Politiker, dann hat man ihn sachlich zu kritisieren und nicht unsachlich. Und die Medien sollten es den Politikern nicht so leicht machen, in die Unsachlichkeit auszuweichen, eben in die Dämonologie. Als Journalisten sollten wir Teufelsaustreiber sein. Und in der aktuellen Ausgabe übrigens hat mein Kollege Philipp Gut genauso einen Akt des politischen Exorzismus vorgeführt in einem, wie ich meine, glänzenden Artikel. Er hat nämlich Björn Höcke im Wahlkampffinish begleitet und hat eben geschrieben, ironisch, Rendezvous mit einem Teufel. Björn Höcke, er ist der unbestrittene Wahlsieger. Aber eben jetzt das Positive, auch in den linken Medien fangen sie langsam an, also die Bestrebungen der Weltwoche fruchten, fangen sie langsam an, sich ein paar Gedanken zu machen. Sie fragen zum Beispiel der Tagesanzeiger, was macht ihn eigentlich zum Rechtsextremisten? Ist der deutsche Verfassungsschutz unabhängig? Endlich hat sie auch die neue Zürcher Zeitung gemerkt. Seit Jahren haben sie jetzt auch nur auf diese AfD eingehämmert, nicht so stark wie die anderen, aber doch auch immer wieder dieses Geschmäcklerische da von oben herab. Und jetzt, und das finde ich positiv, das zeigt eben, dass auch Journalisten dazulernen können, und dazu zähle ich auch mich. Ich erzähle manchmal auch Unsinn, unfreiwillig. Manchmal erzählen sie es, es gibt auch solche, die es freiwillig erzählen. Aber es gibt da Lerneffekte, das ist das Schöne, das ist das Gute. Zu den aktuellen Nachrichten. Große Turbulenzen in der Ukraine. Es gab jetzt, gibt Angriffe, starke Raketenangriffe auf ukrainische Infrastrukturen mit politischen Auswirkungen. Diese russischen Angriffe, jetzt gerade auf eine Informationseinheit mit sehr vielen Leuten besetzt, militärischem Personal, übrigens auch schwedischen Militärberatern, da haben jetzt zwei Raketen eingeschlagen, der Russen, und dieses Ereignis wird verantwortlich gemacht dafür, dass jetzt also wirklich die ukrainische Regierung, dass da sehr starke Änderungen stattfinden. Es hat ja auch der Außenminister seine Kündigung eingereicht, da gibt es jetzt verschiedene Spekulationen. Verlässt man jetzt das sinkende Schiff? Was ist da genau los? Auf jeden Fall sind diese Raketenangriffe, so sehen es auch Experten und Leute, die da ganz intensiv sich mit dem Schlachtgeschehen auseinandersetzen, die sagen, das ist jetzt natürlich auch die Antwort auf diese irrige Kursk-Offensive von Zelensky. Das gibt natürlich auch den Russen jetzt die Möglichkeit, hier wieder ihrerseits zu eskalieren. Also, was ist da passiert? Der Außenminister Dmytro Kuleba ist zurückgetreten. Der Justizminister Denis Maliuska, der andere Dmytro Kuleba ist ja der Außenminister, Denis Maliuska, Justizminister, zurückgetreten. Der Minister für die strategischen Industrien Alexander Kamischin, der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Ruslan Sterelets, dann der stellvertretende Minister für europäische und euroatlantische Integration, Frau Olga Stefanischina, ist zurückgetreten. Der stellvertretende Ministerpräsident und der Minister für die Wiedereingliederung der Uncontrolled Territories of Ukraine, Irina Vereshchuk, und ein wichtiger Chef auch von einem Büro, das angeschlossen ist an der Präsidialabteilung von Präsident Zelensky. Also da sind nun also ganz erhebliche Veränderungen im Gange, zeigt man, dass großer Stress da herrscht. Übrigens interessant, dass auch in Schweden der Außenminister seinen Rücktritt erklärt hat. Und zwar kann ich Ihnen das hier gleich sagen, das ist der schwedische Außenminister Billström, der einen Überraschungsrücktritt aus der Politik erklärt hat. Das wird auch im Zusammenhang gesehen jetzt mit diesem Angriff auf diese Militäreinheit, ein Institut, eben, wo es vor allem auch um militärische Kommunikation gegangen sei, also mit vielen schwedischen beteiligten Militärberatern. Das ist hier jetzt also etwas die Situation. Und für mich noch interessant, es gab ein Interview bei NBC, dem amerikanischen Fernsehsender, und dort hat ein preisgekrönter Journalist, Richard Engel, lange mit Präsident Zelensky gesprochen, hat ihn gefragt, was ist eigentlich der Sinn dieser dieser Kursk-Offensive. Und das ist also schon etwas beängstigend, wenn man da zuhört, dass es Selenskyj nicht gelingt, plausibel zu machen, was da eigentlich genau das strategische Ziel dahinter ist. Er sagt einfach, ja, mit dieser Offensive wollen wir die Russen zwingen, den Krieg sofort zu beenden. Ja, warum ist diese Offensive ein Weg dorthin? Also das ergibt für mich jetzt prima vista wenig Sinn, aber keine kritische Hinterfrage. Ich habe heute geschaut in den Zeitungen, habe nichts gesehen darüber, dass man sich zu solchen Widersprüchen bei uns oder in deutschen Medien geäußert hätte. Dann, auch das interessant, wird bei uns in den Zeitungen nicht groß gefahren. Bei Russia Today, RT, kommt das ganz groß. Wir können das ja in der Schweiz immer noch abgreifen, können das lesen. Ist ja auch so ein Skandal, dass in der Europäischen Union die russischen Portale nicht mehr zur Kenntnis nehmen dürfen. Das ist ja verboten worden. Wie demokratisch ist denn das? Und der Kreml-Sprecher, der Putin-Sprecher Peskov äußert sich zu den jüngsten BRICS-Erweiterungen. Das ist dieser Staatenverbund mit Brasilien, Indien, China, Russland und so weiter. Da ist ja jetzt die Türkei im Begriff dazu zu stoßen, das erste NATO-Land. Jetzt hat er gesagt, ja, es gäbe schon Beschränkungen, man wolle nicht alle aufnehmen, aber es laufen bereits Bestrebungen und Diskussionen mit Malaysia. Malaysia, also auch ein Staat, der dieser BRICS-Organisation beitreten möchte, ein weiteres Mosaiksteinchen, dass eben die Welt sich verändert, dass da nicht einfach nur die Amerikaner und die Europäer den Ton angeben können, sondern dass wir eben in eine multipolarere Welt hineinsteigen, was im Grunde ja für die Schweiz, ich glaube auch für Deutschland, für Österreich bedeuten würde, dass wir uns da etwas weltoffener zeigen und ja nicht in falscher Nibelungentreue nur zur einen Hälfte des Globus beschränken, unsere Entfaltungsmöglichkeiten da behindern. Wir müssen weltoffen sein, wir müssen doch auch in Europa mit allen zusammenarbeiten. Wladimir Putin hat ja jetzt gerade auch die Mongolei besucht, um dort auch die Beziehungen zu verbessern. Das hat man kritisiert. Warum haben die Mongolen da nicht Putin gleich verhaften lassen? Eine völlig weltfremde Forderung, wenn man sich vor Augen führt, dass ja die Mongolei zwischen Russland und China eine schwierige Balanceposition dazu gewärtigen hat. In Thüringen hat die Chefin der Linken, Ulrike Grosse Rötig, ein Bündnis aus BSW, Linke und SPD vorgeschlagen. Die SPD kann jetzt hier nicht aussitzen und mal schauen, was in 3 Monaten passiert. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer will eine stabile Regierung bilden und ist dabei auf BSW und SPD angewiesen. Das ist ja die große Frage, wird das BSW sich zur Verfügung stellen mit der CDU? Meines Erachtens können sie das nicht machen, weil Frau Wagenknecht ja in diesen Wahlkämpfen betont hat, dass für sie das Friedensthema, das Verständigungsthema mit Russland wichtig ist, und in dieser Priorität vertritt die CDU das Gegenteil. Also da ist es dann schwierig, einen gemeinsamen Boden zu finden. Vielleicht bei migrationspolitischen Bestrebungen ist das BSW näher bei der CDU, die jetzt ja die Tonlage verschärft hat, wie übrigens auch die Ampelregierung. Endlich, könnte man sagen. Und die Frage ist einfach, werden sie dem auch Taten folgen lassen? Auf der anderen Seite gäbe es ja da auch sehr große Überschneidungen mit der AfD. Die CDU beginnt eben diese Gespräche. Trump verstört Teile der eigenen Partei, eine Schlagzeile aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, um den Ex-Präsidenten ist es etwas ruhiger geworden, weil sich alles auf Kamala Harris konzentriert. Bin dann sehr gespannt, wenn sich dieser Hype gelegt hat, wie danach beim Fernsehduell die Situation herauskommt. Dann in Österreich, wenn wir etwas in die österreichischen Medien blicken, da gibt zu reden, dass Bundeskanzler Nehammer zugegeben hat, dass er in der Schule mal eine Klasse wiederholen musste. Also sehen Sie, wenn Sie auch mal sitzen geblieben sind in der Schule, Sie können immer noch Kanzler werden. Und zu reden gibt auch das Wahlkampfprogramm der SPÖ. Und da seien skurrile Forderungen drin. Und ich habe danach in der Kronenzeitung geschaut, was sind diese skurrilen Forderungen. Und da sind also tatsächlich ein paar exzentrische Akzente drin. Die SPÖ fordert zum Beispiel als Gegenfinanzierung die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern für eben soziale und kostenlose staatliche Leistungen und so weiter, also Vergünstigungen, also man will die Vermögens- und Erbschaftssteuern erhöhen und die Rücknahme der Körperschaftssteuersenkung, also die Unternehmenssteuern sollen auch erhöht werden. Versprochen werden kostenlose Zahnbehandlungen für unter 23-Jährige, das ist der Unsinn, dann wird man nicht mehr die Zähne putzen. Das Kennenlernen eines Musikinstrumentes für jedes Kind, kostenloses Mittagessen und in weiteren Etappen auch Frühstück und Zvieri oder Jause, wie die Österreicher sagen, für Schüler, eine Schule ohne private Nachhilfe, ein Nein zu Studienbeiträgen bis zu einem Gerichtsanspruch, sogar auf geblockte Altersteilzeit, eine Erhöhung des Pensionseintrittsalters wird ausgeschlossen. Für Langzeitarbeitslose soll es eine Beschäftigungsgarantie geben, für alle Kinder soll das Recht auf einen Kindergartenplatz umgesetzt und eine Kindergrundsicherung eingeführt werden. Letztes hat der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser zumindest in dieser Form für sein Bundesland bereits abgelehnt. Weitere Punkte im Programm: Recht auf analoges Leben, Recht auf persönliche Banktermine und, etwas kurios, schreibt die Solenzeitung, Wartemöglichkeiten an Stationen von öffentlichen Verkehrsmitteln im Schatten. Also das alles möchte die SPÖ bringen und mit Steuererhöhungen finanzieren. Dann hat Johannes Rauch, der Gesundheitsminister Österreichs, einen Menstruationssimulator angewendet. Das ist ja auch etwas, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Also der Johannes Rauch hat da ein Kabel sich da an die Hose angeschlossen und dann bei einem Vortrag seine Empfindungen kundgetan, um sich in eine menstruierende Frau hineinversetzen zu können. Also zumindest innovativ ist das, was hier der Johannes Rauch, der Gesundheitsminister, vorlegt. Und interessant, das fällt in Österreich also auch auf, diese etwas klirrenden, diese säbelrasselnden Aussagen immer wieder des polnischen Außenministers Sikorski, das ist ein Neokonservativer, sehr stark von den Amerikanern geprägt, der ja etwas lauernd sprungbereit, da wie ein uniformierter Tiger darauf lauert, den Krieg eben auch schon zum Beispiel den Luftraum in der Ukraine für polnische Waffeneinsätze frei zu bekommen. Am liebsten möchte er vermutlich die Russen schon in Moskau eingreifen. Dann gab es eine große eine Mediendiskussion in Österreich über den Ukraine-Krieg. Und da ist mir aufgefallen, auch von der Kronenzeitung organisiert, dass die Experten der Meinung sind, dass sich das Blatt gewendet habe, dass also die Ukrainer jetzt die Russen ernsthaft in Schwierigkeiten bringen. Also wenn ich mir da die jüngsten Regierungsverwerfungen in Kiew anschaue, habe ich einen anderen Eindruck. Dann hat Ulf Poschardt einen exzellenten Artikel geschrieben über die Moraloligarchen in der Bundesrepublik. Und auch da bewegt sich etwas, dass man sich zunehmend in den deutschen Medien aufregt über diese selbstverständlichen, routinierten Unterscheidungen zwischen den angeblich demokratischen und undemokratischen Parteien. Es gab einen Bürgerdialog von Kanzler Scholz. Da schreibt die Welt: Blasenrepublik Deutschland, da seien also wohlmeinende linksliberale Gäste ausgewählt worden in Berlin, um mit dem Kanzler zu diskutieren. Und da und habe die Frage vor allem beschäftigt, welche Rechtsmittel ergreife nun die Bundesregierung gegen die AfD? Welche Rechtsmittel, welche Brandmauern errichte man da? Aber das geht ja noch weiter. Also welche Rechtsmittel ergreife man da gegen die AfD? Also die Wähler von Scholz, die das linke, das linksliberale Lager scheint also tatsächlich da entschlossen, die AfD verbieten zu lassen. Zumindest Rechtsmittel dagegen anzuwenden. Dann eine beunruhigende Statistik im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Rund 200 Gruppenvergewaltigungen im letzten Jahr. Jetzt hat man die Alphabetanalyse der Namen gemacht. Und wenn Sie die Namen da anschauen, Ahmed Alfa, der Täter, der mutmaßlichen Täter, Ahmed Alfa, Eise, Boyar, Bilal, Burak, Denis, Didar, Furkan, Evgeny und so weiter, Mirhan, Mirak, Melik, Sebastian, Sekin, Süleyman und so weiter. Also da sind Namen, ist nicht unbedingt deutscher Provenienz, ganz klar im Vormarsch. Merz, ja, Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, lehnt den Begriff Brandmauer ab. Jetzt mit Blick auf die Regierungsbildungen im Osten, aber auch eine Koalition mit der AfD. Es ist ja nicht immer so einfach, den Friedrich Merz zu verstehen. Und ich habe jetzt mal bei der ChatGPT nachgefragt, was die Einstellung von Friedrich Merz zur Brandmauer sei. Und da steht also: Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, hat sich in verschiedenen Interviews und Statements gegen eine Koalition mit der AfD ausgesprochen. Allerdings gäbe es Nuancen. Keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf gesetzgebender Ebene, also im Europäischen Parlament, Bundestag oder in den Landtagen. Auf kommunaler Ebene könne man das vielleicht anders gestalten. Gleichzeitig aber lernt Merz den Begriff Brandmauer ab. Dann habe ich ChatGPT gefragt, was heißt eigentlich Brandmauer in der Politik? Und dann kommt folgende Antwort: Der Begriff hat einen beschwörenden Charakter und wird oft verwendet, um zu betonen, dass es keine Zusammenarbeit oder Koalitionen mit der AfD geben soll. Also genau das fordert Friedrich Merz, aber den Begriff Brandmauer lehnt er ab. Und ich glaube, das ist genauso ein Beispiel dafür, warum vielleicht der eine oder andere noch etwas skeptisch ist, gelegentlich bei Friedrich Merz. Eine fürchterliche Tat in einem Braunschweiger Schwimmbad. Eine 12-Jährige ist da vergewaltigt worden, mutmaßlich 15-jähriger Verdächtiger mit, glaube ich, syrischer Staatsangehörigkeit, mutmaßlich. Und jetzt ist die Frage, warum ist diese Tat unter dem Deckel gehalten worden? Ist nämlich schon vor einiger Zeit passiert, wollte man das, sie sagen jetzt die Behörden, aus Opferschutzgründen, wollte man es vielleicht nicht vor den Wahlen da in Thüringen und Sachsen bringen. Also auch da, wie stark versuchen die Behörden sich einzumischen. Weitere Themen, ich glaube aus Zeitgründen lasse ich es mal hier stehen bei diesem letzten Akzent, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Jetzt kommen dann viele Beiträge auch aus China, die ich technisch dilettantisch leider nicht übermitteln konnte. Die heutige Sendung etwas länger als üblich, verzeihen Sie, vielleicht doch etwas Jetlag am Morgen, aber man hat es ja gar nicht gemerkt, die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen. Bis gleich, machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.